Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 2. Februar 2025, gleich dem 13. Bahman 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Die Islamische Revolution und die Jugend. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran.
Liebe Hörerfreunde, wir haben in den letzten Beiträgen über zwei Arten der volkstümlichen Literatur des Iran gesprochen, nämlich über das Matal und das Masal. In diesem Teil möchten wir uns speziell den Tierfabeln zuwenden. Tierfabeln gibt es in Prosa- und Poesieform und sie haben für verschiedene Altersstufen und Bevölkerungsteile ihren besonderen Reiz. Viele von diesen Tierfabeln haben Poeten und Schriftsteller aus dem Volksmund übernommen. Die Tierfabeln gehören zu den Formen der Volksliteratur, die sowohl unter dem einfachen Volke als auch unter den Studierten beliebt und verbreitet waren. Sie wurden gerne als lehrreiches Beispiel angeführt. Mystiker und bekannte Philosophen, Gelehrte der Ethik und Theoretiker in Kultur, Politik und Gesellschaftsfragen haben sie genutzt, um etwas zu veranschaulichen und sich verständlich zu machen. Fast könnte man sagen, dass die Tierfabeln zu den am meisten verwendeten Erzählungen gehören. Denn sie finden bei allen Gefallen, von den Kindern bis zu den Erwachsenen, dem einfachen Mann bis zu den Akademikern. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Und zum einen sind diese Tierfabeln kurz und in einfacher Sprache gehalten. Außerdem ist ihre Botschaft von allgemeiner Gültigkeit. Das Interesse an Tierfabeln lässt sich auch dadurch erklären, dass Charakter und Verhalten der Erzählfiguren dem Hörer vertraut sind. Für die meisten Tierfabeln gibt es ähnliche Erzählungen in anderen Kulturen und Sprachen. Dies zeigt, dass die Botschaften und der Inhalt dieser Erzählungen universal sind und von allen verstanden werden. Tierfabeln sind ein geeignetes Mittel, wenn man die Absicht verfolgt, indirekt seine Meinung auszudrücken oder eine Wirkung beim Gegenüber zu erzielen. Ein typisches Beispiel für Tierfabeln, die gerne von Leuten entsprechend ihrer Absicht angewandt und verschieden gedeutet wurden, ist die Erzählung von der Maus und dem Kamel. Sie fand in verschiedenen Literaturwerken Verwendung. Wir finden verschiedene Varianten dieser Erzählung, zum Beispiel im Masnavi von Maulana Rumi, den Maqalat von Shamse Tabrizi und dem Asrarname von Attar Nishaburi. Auch die Fabel vom Affen und dem Zimmermann sowie die vom Rebhuhn und der Krähe sind variiert und aufgrund unterschiedlicher Deutungen verwendet worden. Diese beiden Erzählungen stammen aus Kalile Vadimne, einer alten indischen Fabelsammlung. In ihnen wird das unüberlegte Nachahmen anderer kritisiert. Der Affe verliert dadurch, dass er den Zimmermann nachahmen will, sein Leben und die Krähe vergisst ihre eigene Gangart, nachdem sie die des Rebhuhns nachgeäfft hat. Der Inhalt dieser beiden Geschichten taucht auch in anderen iranischen und nicht-iranischen Texten auf. Bei dem Griechen Aesop finden wir die Fabel vom Affen, der wegen seines Versuchs, jemanden nachzuahmen, dem Fischer ins Netz gerät. Außerdem bringt Aesop auch die Geschichte vom Kamel, welches wie der Esel tanzen will und sich dadurch nur blamiert. Der französische Schriftsteller Jean de La Fontaine bringt die Fabel von einem Frosch, der sich aufbläst, um so groß wie die Kuh zu werden und schließlich zerplatzt.
Es folgt nun unsere Fabel vom Kamel und der Maus. Sie stammt aus dem Masnavi von Jalaluddin Muhammad Rumi. Aus alten Zeiten wird wie folgt berichtet. Eine junge Maus durchquerte einmal eine große Steppe. Diese Maus hatte eine sehr hässliche Eigenschaft. Sie dachte nämlich, sie wäre die klügste und stärkste aller Mäuse. Der Stolz hatte ihr die Vernunft geraubt. Sie war völlig von sich eingenommen. So marschierte sie pfeifend und singend weiter, bis sie plötzlich ein Kamel sah, das am Wegrand graste. Die stolze junge Maus dachte, »Ach, wie wäre es, wenn ich dieses Kamel stehle?« Die Idee gefiel ihr. Also nahm sie das Kamel an der Hafterleine, um es hinter sich herzuziehen. Das Kamel leistete keinen Widerstand und trottete selber hinter der Maus her. Er hatte sich gerade am frischen Gras satt gefressen, war guter Laune und hatte nichts gegen ein wenig Ablenkung einzuwenden. Gern wollte es wissen, was die kleine Maus, die an der Hafterleine zog, wohl vorhat.
So folgte das Kamel also der Maus, während die Maus nichts davon ahnte, dass das große Tier nur zum Spaß mitläuft. Aber sie glaubte fest, dass sie selber es sei, die das Kamel am Halfter hinter sich herzieht. Darauf war sie ganz stolz und dachte, »Wer hat je erlebt, dass eine Maus ein Kamel hinter sich herziehen kann? Oh ja, ich bin wirklich stark. Ich bin die stärkste und schlauste Maus auf der Welt.« Die Maus und das Kamel gingen also immer weiter, bis sie schließlich an einem breiten Bach angelangt waren. Die Maus blieb stehen und starrte ratlos auf den rauschenden Bach. Sie überlegte hin und her, wie sie auf die andere Seite dieses rauschenden Baches gelangen kann. Das Kamel aber musste innerlich lachen. Es fragte die Maus, »Worüber wunderst du dich? Sei mutig und geh weiter. Hab keine Angst, du bist mein Führer.« Die Maus aber war verlegen und wusste keine Antwort. Schließlich hob sie den Kopf und sagte, »Das ist ein tiefes, wildes Gewässer und ich fürchte, ich werde darin ertrinken.« Da lachte das Kamel. »Was, du hast Angst, diesen kleinen Bach zu durchqueren? Du bist doch so stark und konntest ein Kamel hinter dir herziehen. Wieso hast du nun Angst vor einem schmalen Bach? Nun gut, lass mich erst ins Wasser gehen, damit ich sehe, wie tief es ist.« Das Kamel betrat also den Bach. Das Wasser reichte ihm nur bis zu den Knien. Da sagte es zur Maus, »Siehst du, liebe Maus, da gibt es nichts zu fürchten. Das Wasser reicht nur bis zum Knie. So komm du auch ins Wasser und hab keine Angst.« Die Maus aber sah das Kamel verwundert an. »Was sagst du da? Das Wasser reicht dir bis zu den Knien? Weißt du denn nicht, was das heißt?« »Nein«, antwortete das Kamel, »das weiß ich nicht. Was bedeutet es denn?« Da murmelte die Maus, »Es bedeutet, dass die Knie eines Kamels völlig anders sind bei einer Maus.« Das Kamel musste über diese Worte lachen. Die Maus aber sah ein, dass es ertrinken wird, wenn sie sich ins Wasser begibt. Deshalb bat sie das Kamel inständig, dessen Rücken besteigen zu dürfen. Das Kamel hatte Mitleid mit der Maus und ließ sie aufsitzen. Es trug die Maus durch den Bach. Auf dem Weg zum anderen Ufer gab das Kamel der Maus den guten Rat, niemals grundlos auf etwas stolz zu sein. Es riet ihr, niemals etwas in Angriff zu nehmen, wenn von vornherein klar ist, dass es ihre Kräfte übersteigt.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Zamani mit dem Titel Saranjam, das heißt Am Ende.
آغاز ما تویی و سرانجام ما تویی بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد در سر در سرای محبت نوشته اند با سر کسی به محضر دل بر نمی رسد در راه جا بریم همه امار و میسم است در راه جا بریم همه امار و میسم است چه شورش است که در خلق عالم است باز این چه شورش است که در خلق عالم است سالار هر مبارز بی انتها حسین ای کشته و هوش مقدس نما حسین ای کشته و هوش مقدس نما حسین
أنت حسين وقدوتي ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي يا محيي الكرامة تبكيك كل عين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين لبيك يا إمامي لبيك يا حسين باوز برخيز كدر غوز لهوزر بوجي در جهان گذر آیی که مسافر باشی وقت جبران نشستن شده برخیز و بیا اربعین از دران گوش که جابر باشی در مسیری که دران یار طلب کرده تو را شرط اول قدم آن است که ناصر باشی شکریم است اگر هر بشوی میبردن شکریم است اگر هر بشوی میبردن تا که هم پای حبیب ابن مظاهر باشی کربلای تو همین جاست همین امروز است کربلای تو همین جاست همین امروز است عهدون با ولی عصر معاصر باشی در دل اگر که گندم ری کشته ای نیا خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا نورش نصیب قلب منافق نمی شود دل بسته مقام که عاشق نمی شود جای نشستن است مگر زیر نام تو بیرک چگونه دم بزنم از خیام تو این دست ها که چوب علم را گرفته اند شک چنین گلوی ستم را گرفته اند برگشتی نجات خدا ناخدا حسین رازه به هم تنیدن دلهای ما حسین حب الحسین یجمعانا شد نشان ما در خیمه حسین یکی شد زبان ما محشر کبرا به پا کرده استان زبه عظیم بار بربندید بار بربندید بسم الله الرحمن الرحیم روح بدن لبیک یا حسین بدن لبیک یا حسین روح بدن لبیک یا حسین
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Die Islamische Revolution und die Jugend. Die junge Generation ist wegen ihrer Energie und ihren Begabungen und Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung für die Zukunft einer Gesellschaft. Dieser starke und dynamische Teil der Bevölkerung kann die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Gesellschaft auf allen Ebenen, von der wissenschaftlichen und kulturellen bis zur politischen und sportlichen und so weiter herstellen. Auch im Iran trägt die junge Generation wesentlich zu den Entwicklungen und Fortschritten ihres Landes bei und wir sehen, dass sie auf den verschiedenen Schauplätzen der Islamischen Revolution immer aktiv war. Thank you.
Die jungen Menschen auf der Welt haben viele Gemeinsamkeiten, aber die iranische Jugend weist Vorzüge auf, die die Regierung hoffnungsfroh stimmen und stärken, weil sie Veränderungen von großer Reichweite in der Gesellschaft verursachen. In den Jahren vor Beginn der Islamischen Revolution ist diese Jugend aufgrund der erreichten politischen und gesellschaftlichen Reife gestützt vom Glauben selbstbewusst geworden und hat mit einem festen Willen gegenüber dem fremdabhängigen tyrannischen Pahlavi-System Widerstand geleistet. Nach dem seelisch-geistigen Wandel der jungen Menschen während der Islamischen Revolution änderte sich auch ihre Lebenseinstellung. Durch Beginn der islamischen Regierungsordnung tat sich ein neuer Horizont für die muslimische Jugend im Iran auf und fühlte sie sich zum tieferen Nachdenken angeregt. Die intensive Bekanntschaft mit einer hohen Kultur und ihren Werten ließ sie, nachdem sie vorher von ihrer Identität abgebracht worden war, wieder zu sich kommen und rief die Liebe zum Engagement und zum Fortschritt und Dienst an ihrer Gesellschaft in ihnen wach. Es waren besonders die jungen Iraner, die während der Islamischen Revolution und den Fußmärschen gegen das Pahlavi-Regime und während der Straßenkämpfe und Stürmung der Militärkasernen im Februar 1979 und der Eroberung des Spionagenetzes der USA sowie dem achtjährigen Verteidigungskrieg Tapferkeit zeigten. Immer wieder haben sie eine unvergessliche Rolle gespielt. Die jungen Muslime haben einen revolutionären Eifer unter den Volksmassen erregt und sich unermüdlich angestrengt, um die Revolution zum Sieg zu führen. Die jungen Menschen in den Moscheen und an den theologischen Seminaren und Universitäten und ihre Kontakte zu den anderen Bevölkerungsgruppen haben diese kulturellen Zentren, insbesondere die Moscheen, zu einem Mittelpunkt für die Kämpfe der Bevölkerung werden lassen. Die amerikanische Orient-Expertin Nikki R. Caddy sagte dazu, eine große Gruppe von Akademikern und Studenten, die neue politische Schicht und die Bedürftigen in den Städten, haben unter dem Einfluss und der Organisation der Moschee und kulturellen Zentren das neue politische Rückgrat der Bevölkerung gebildet. Die meisten Revolutionen und Bewegungen haben mit Unterstützung aus dem Ausland und ein anderer Teil mit Hilfe der Militärkräfte oder gut trainierten Partisanen gesiegt. Aber auch diesbezüglich ist die Islamische Revolution im Iran von den anderen Revolutionen verschieden. Denn ihr Begründer und Theoretiker Imam Khomeini, selig sei er, hat sich keiner dieser Methoden bedient und ohne sie eine große gesellschaftliche und politische Bewegung begonnen. Er wusste, dass das größte Kapital des Landes in den jungen Menschen besteht. In Wahrheit waren seine aufklärerischen Botschaften während der Islamischen Revolution zur Befreiung vom Schah-Regime an die jungen Menschen gerichtet und das Vertrauen des Revolutionsführers in die Jugend und deren Glauben an seine Führung haben die junge Generation festen Willens und mit Vertrauen in die eigenen Kräfte nach dem Sieg die verschiedenen Schauplätze des Fortschritts betreten lassen. Imam Khomeini hat sogar gesagt, dass der Sieg der Revolution den jungen Menschen zu verdanken ist. Hier seine Worte. Gottes Segensgruß sei euch, große iranische Nation, und euch jungen, tapferen und klugen Leute. Mit eurem hohen Einsatz, ihr jungen Menschen in allen Bevölkerungsschichten Irans, habt ihr diese Bewegung dieser Phase zugeführt. Es war eurem hohen Einsatz zu verdanken, dass wir siegten und die Verdorbenheit und Korruption zu einem größeren Teil im Iran entwurzelten. Und so Gott will, wird durch eure großen Anstrengungen, ihr jungen Leute, auch der Rest dieser Wurzeln vollständig entfernt werden. Thank you.
Genauso wie die jungen Menschen eine bedeutende Rolle für den Sieg der Revolution übernehmen, haben sie auch bei der Fortdauer der Revolutionsära und ihrer Stabilisierung eine elementare Bedeutung gehabt. Und sie haben für das Vorantreiben der Ziele der Islamischen Revolution in allen Bereichen gewährleistet. Imam Khomeini hat die junge Generation an die Quellen der Mystik und Religion herangeführt und hat das Banner der geistigen und spirituellen Unabhängigkeit in den Herzen der jungen Menschen gehisst. Im Lichte des Korans haben die jungen Menschen im Iran bei der Verteidigung der islamischen und nationalen hohen Ziele in Form von selbstlosen und mutigen Taten ein großes Heldenepos hervorgerufen. Ihre Beteiligung an dem Verteidigungskampf gegenüber der Aggression des irakischen Diktators Saddam ließ den Glauben und die Spiritualität wachsen. Alle Welt war Zeuge, wie die jungen Iraner mit ihrem Glauben und ihrer Liebe in den Kampf zogen und sehr kluge Kampfstrategien entwickelten. Im Laufe der achtjährigen heiligen Verteidigung sind die jungen Iraner zu tapferen Helden geworden, die ohne sich auf irgendeine Macht zu stützen, den bis zu den Zähnen bewaffneten Feind zur Kapitulation zwangen und die Unabhängigkeit des Landes schützten. Das Vertrauen in sich selber ist eine große konstruktive Kraft gewesen, die den Bewegungen, die eine Gewaltherrschaft stürzen wollten, Leben spendete. Gestützt auf dieses Selbstvertrauen, das sie durch den Sturz des Abgottregimes und den Sieg beim achtjährigen Verteidigungskrieg gewonnen hatten, konnten die jungen Iraner auch etwas für den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt und die Autarkie des Landes tun. In der Zeit nach dem Krieg war der wichtige Wiederaufbau besonders eine Aufgabe der jungen Menschen und sie haben sich nach besten Kräften für diese Sache eingesetzt. Folgendes ist einleuchtend, nämlich: Je mehr ein Land im Besitz von Kapazitäten der Wissenschaft, Industrie und moderner Technologie ist, desto mehr und rascher kann es dank Eifer und Glaubenskraft seines Volkes die Phasen der Weiterentwicklung durchlaufen und seinen Bedarf unabhängig von den imperialistischen Mächten decken. Die jungen Iraner haben sehr effektiv gehandelt. Sie haben die Wissenschaft ernst genommen, Wissen, Glauben und Gottesfürchtigkeit miteinander verknüpft und sich unermüdlich angestrengt. Sie haben sich modernes Wissen und Technologie angeeignet oder haben im Studium oder in den Zentren der Produktion nützliche Erfahrungen gesammelt oder neuen Ideen und Erfindungen entwickelt. Die beachtlichen wissenschaftlichen Fortschritte in der Nuklearenergie und modernen Fächern wie Stammzellenforschung und die erfolgreiche Behandlung einiger bislang unheilbarer Krankheiten sowie die Erfolge der iranischen Jugend bei internationalen wissenschaftlichen Wettbewerben sind ein Resultat des Vertrauens in die junge Generation. Die Jugend hat ihre Fähigkeiten gesteigert und sich die nötigen Erfahrungen und das Spezialwissen zugelegt und mit ehrlichem Interesse an der Revolution etwas für die Produktion, die Autarkie und wahre Unabhängigkeit ihres Landes getan. Genauso wie die jungen Iraner nach dem Revolutionssieg im Laufe des auferlegten Krieges mit ihrer Opferbereitschaft die Verschwörungen des Feindes vereitelt haben, haben sie auch in der Phase des Aufbaus des Landes eine einmalige Rolle gespielt. Obwohl heute der Westen weitgehend Agitationen in seinen Medien betreibt und dabei besonders die jungen Menschen im Visier hat, verfolgen diese weiter standhaft und mit festem Willen den Fortschritt und gelten als starker Arm ihres Landes. Musik.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sadira Tarif mit dem Titel Sozo Ovos, auf Deutsch Instrument und Gesang.
Hello. دو تنها و دو سرگردان دو تنها و دو سرگردان دو بیکر دو دامت کمین از پیش و از پس یا بیا تا حال یک دیگر بدانیم، مراد هم بجوییم ار توانیم. که میبینم که این دشت مشوش چراگاهی ندارد، خرم و خش جان داد
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Der Islam hat das Thema Ernährung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Im Koran und in manchen Überlieferungen werden nützliche Obstsorten und Nahrungsmittel genannt. Zum Beispiel beschreibt der Koran Honig als ein heilendes, natürliches Wundermittel. In diesem heiligen Buch wird auf Feigen und Datteln geschworen und die Wichtigkeit dieser beiden Früchte erwähnt. Im Gegensatz dazu tadelt der Islam den Genuss von alkoholischen Getränken und nicht nach islamischen Riten geschlachtetes Fleisch und sagt, dass es dadurch die seelischen und körperlichen Schäden kommen kann. Ein Kapitel der islamischen Lehren setzt sich mit Hygiene der Nahrungsmittel auseinander und befasst sich mit der Sauberkeit. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, und seine Nachkommen empfehlen den Menschen, Obst, Gemüse und Fleisch vor dem Verzehr und Kochen gut zu waschen, damit sie gesund bleiben. Der Islam betont auch mäßiges Essen und sieht Überernährung als Grund vieler Krankheiten an. Dazu gibt es auch ein eigenes Kapitel im Islam über Tischmanieren. Diese Religion legt sehr hohen Wert auf diese Manieren, die sich auch auf die Gesundheit auswirken. Aus der Sicht der islamischen Gelehrten spielen diese Manieren auch bei der Persönlichkeit und Würde jedes Menschen eine große Rolle. Thank you. Die Tischmanieren werden im Islam in verschiedene Themen untergliedert. Manieren vor dem Essen, während des Essens und nach der Nahrungsaufnahme. Über jeden Abschnitt sind einige Erläuterungen gemacht worden. So soll man sich vor dem Essen die Hände waschen und den Namen Gottes rufen. Imam Ali a.s. sagte zu seinem Anhänger Komail: O Komail, nenne während des Essens den Namen desjenigen, der dir nicht schadet, nenne dessen Namen, der alle Krankheiten und Probleme heilen kann. Wenn man seine Nahrungsaufnahme mit dem Namen Gottes beginnt, so bedeutet das auch, dass man Gott um Hilfe bittet, damit er uns schützt, zum Beispiel vor eventuellen schädlichen Folgen, die das Gericht haben könnte. Eine weitere Empfehlung ist, dass man vor dem Essen ein wenig Salz in den Mund nimmt. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sprach: Esst vor und nach dem Essen ein wenig Salz. In einer weiteren Überlieferung von ihm heißt es weiter: Gott offenbarte Moses, dass er sein Essen mit etwas Salz beginnt und auch mit Salz beenden soll. Denn Salz heilt 70 Krankheiten wie Lepra, Hals, Zahn- und Bauchschmerzen.
Dr. Hossein Ravazadeh, iranischer Experte für traditionelle Heilmedizin, erläutert, dass natürliches und nicht industrielles Salz Mikroben vernichtet. Er fügt hinzu, wenn man vor dem Essen ein wenig Natursalz zu sich nimmt, werden die Magenmikroben, die sich im Mundspeichel befinden, sehr schnell vernichtet. Ärzte sind der Meinung, dass das Salz im Mund diesen Bereich von Mikroben und Schmutz säubert und ihn für die Nahrungsaufnahme vorbereitet. Dr. Tomansians setzt sich in seinem Buch Hygienic Ruler in Islam mit dem Thema Salz vor dem Essen auseinander und schreibt: Der Speichel im Mund entsteht durch Speicheldrüsen. Je mehr Speichel sich mit dem Essen im Mund vermischt, desto schneller wandert die Nahrung die Speiseröhre hinunter in den Magen, wo sie auch schneller verdaut werden kann. Das Salz vor dem Essen stimuliert die Speicheldrüsen. Es entsteht mehr Speichel als normal, was bei der Verdauung behilflich ist. Er schreibt weiter: Trifft das Salz auf den leeren Magen, so stimuliert es diesen und es werden mehr Sekretionen gebildet. Also hilft es auch beim Runterschlucken und bei der Verdauung. Imam Barer sagte, dass Gott Moses offenbarte: Sagt einem Volk, dass es vor dem Essen Salz zu sich nehmen soll und nach dem Essen auch, sonst werden sie nur sich selbst tadeln. Diese Überlieferung ist ein Beweis für den gesundheitlichen Einfluss dieser Substanz und für deren Rolle bei der Behandlung von Krankheiten. Weiter wird empfohlen, dass man mit der rechten Hand essen und zuerst mit leichten Speisen beginnen sollte. Ernährungsexperten zählen dazu Suppen und Gemüsesalate. Eine weitere Sitte zur Nahrungsaufnahme, die im Islam erwähnt wird, ist, dass man langsam und wenig essen soll. Mediziner sind der Meinung, dass große Häppchen den Kiefer belasten und ein Teil der Nahrung unzerkaut in den Magen gelangt. Anders ist es, wenn man kleinere Portionen zu sich nimmt. Da bildet sich im Mund ausreichend Speichel und das Essen lässt sich leichter verdauen. Im Islam wurde auch abgeraten, dass man während des Essens Wasser trinkt. Ärzte sagen in diesem Zusammenhang, dass das viele Trinken die Verdauungsenzyme verdünnt und somit Probleme im Magen, im Verdauungssystem sowie bei Absorption des Nahrungsstoffes verursacht werden. Trinkt man jedoch in Maßen, so schadet es nicht. Musik. Interessant zu wissen ist auch, dass der Islam empfiehlt, dass man länger am Tisch sitzen bleiben soll. Imam Sadr sprach, setzt euch lang an den Tisch, denn diese Zeit wird nicht zu eurer Lebenszeit gerechnet. Weiter sprach er, Gott hat nie ein Volk während des Essens bestraft. Gott ist größer als dass er dem Menschen eine Gabe schenkt und ihn dann während deren Verzehr bestraft. Dann, wenn der Mensch fertig ist, wird er es aber tun. Das am Tisch sitzen führt zu Ruhe und Gelassenheit und wirkt sich positiv auf Körper und Seele aus. Der Islam möchte, dass sich der Mensch für das Essen Zeit nimmt. Liebe Hörer, Freunde, jetzt wissen auch Sie, welche gute Empfehlungen uns der Islam über die Essmanieren gemacht hat. Bis zu einer weiteren Folge. Betrut.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.